wir zur Kenntnis nehmen müssen aus dem Gleichnis Jesu vom Weingärtner, der den Herrn gebeten hat, oh, lass doch den Feigenbaum noch ein Jahr. Ich will Dünger legen und um ihn graben und Dünger legen. Vielleicht gibt es dann noch Frucht. Der Weingärtner ist Michael, denn der ganze Weinberg Jehovas der Herrscher ist das ganze Haus Israel. Und Juda ist die Pflanzung seines Ergötzens, nämlich er sucht, seine Seele sucht Frühfeigen. Und Salomo in seiner Weisheit hat uns überliefert, Weisheit Gottes, wer seines Feigenbaums wartet, ihn sorgfältig pflegt, der genießt seine Frucht. Also was ist dem prächtigen Erzengel Michael passiert? Zu wenig sorgfältig gepflegt. Ganz klar. Also der Weingärtner, der den Herrn bittet, Geduld mit dem Feigenbaum, das heißt also Geduld mit mir. Etwas psychologisch, soweit es hier möglich ist, beurteilt. Ja, bitte, ich will um ihn graben und Dünger legen. Was liegt da drin? Wahrscheinlich habe ich da nicht alles gemacht, was hätte getan werden sollen. Nur Michael in der Mitte. Jerusalem, Zentrum, Zentrale der Nationen, der Völker, der Erde. Im Osten das Weltreich der Meder und Perser mit einem Engelfürsten. Und der Engelfürst herrscht über Throne, die ihm unterstellt sind. Und wenn es sich um Throne handelt, die ihm unterstellt sind, dann sind diesen das natürlich, können das nur Throne sein, wenn die ihrerseits über Heerscharen verfügen. Östlich von Israel, der Engelfürst von Persien. Und genau westlich von Israel, also die Symmetrie, Israel in der Mitte mit Michael. Im Osten Engelfürst von Medien Persien, im Westen Engelfürst von Griechenland. Die zwei kämpfen miteinander. Der Engelfürst von Griechenland siegt über den Engelfürsten von Medien Persien. Das heißt, was Alexander der Große auf der Erde an unglaublichem Kriegsglück oder Kriegsgeschehen in 2, 3, 4 Jahren erreichte damals mit den damaligen Mitteln, lag ihm die ganze Erde zu Füßen, sogar Großbritannien. Haben sich ihm freiwillig ergeben, als er in Ägypten einmarschierte. Und dann den ganzen Osten. Menschlich unmöglich. Und doch möglich, warum? Das Geschehen auf der Erde mit Alexander dem Großen war von Gott aus beurteilt, nur der über die Erde huschende Schatten der Heere des Engelfürsten von Griechenland. Der den Engelfürsten mit seinen Thronen und Heerscharen von Medien und Persien da oben einfach überrannt hat, dann konnte der Schatten auf der Erde nur vorüberhuschen. Das ist das biblisch richtige Beispiel, Gleichnis. Ich spaziere auf dem Weg, auf einmal huscht ein Schatten da an mir vorbei. Ich denke, ja, was ist los? Ah, ein Segelflieger da oben. Hab nichts gehört, ne? Wer ist die Ursache für den Schatten? Der da oben, ne? Hat dann nur den Schatten geworfen. Und der Schatten, der huscht über alles weg, ne? Über Bäume und Kirchtürme und Häuser und alles. Hat gar nichts im Weg, ne? Das ist jetzt ein gottgegebener Vergleich. Alle Dinge auf der Erde sind nur ein Schatten. Speisevorschriften, Trankvorschriften, Fest, wunderbare Festordnungen, alles ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Der Körper aber, der die Schatten wirft, ist der des Christus. Kolosser 2. Nun, hier Vorhof durchstoßen mit all den dienstleistenden Engeln und ihren Heeren. Und dann kommt das Heiligtum, wir haben gelernt, in dieser Höhe. Hören im Weltall die Gestirne auf, genauso wie im Heiligtum. Sonne, Mond und Sterne haben nur außerhalb des Lagers, im Lager und im Vorhof noch ihr Licht abzugeben. Im Heiligtum ist schon das Licht des Heiligen Geistes gebrochen, wie wir gesehen haben im goldenen Leuchter. Und die Dinge, da amtieren nun die Leviten. Hier haben wir gesehen, die heiligen Engel, die das Gesetz angeordnet haben, welches genauso heilig, gerecht und gut ist, wie sie selber da oben. Übrigens, das sind die 99 Gerechten, die der Herr verlässt, um das eine Verlorene zu suchen. Das sind die, das ist der erstgeborene Sohn da oben, nicht? Die Engel sind da, die Geister waren vorher da, die sagen könnten, ich habe noch nie eines deiner Gebote übertreten. Und da der verlorene Sohn ist, der da unten da. Der Mensch. So. Und dann geht es hier durch, Thron Gottes, aber da wissen wir, du, Nebukadnezar, Schattenriss von Satan selbst, nicht? Sowohl in seiner Anfangsschöpfungsherrlichkeit, Gold, reines Gold, schirmender, gesalbter Cherub, der im Allerheiligsten aufgestellt war, so, wie Nebukadnezar sich überhoben hat, um seiner Herrlichkeit, Weisheit und gewaltigen Machtwillen, fast Allmachtwillen, die Gott ihm gegeben hat. Also, Entrückung, bitte hier, da kommt von dem Berge des Königreiches Gottes, des Sohnes seiner Liebe, löst sich ein Stein, Jesus Christus, vom Herzen Gottes, reißt er sich los und stürzt herunter und zertrümmert dieses Gemisch von Eisen und Ton, von Geistern und Menschen. Und dadurch wird gleichzeitig das ganze kosmische System der Weltreiche, die bis jetzt unter Satans Oberherrschaft zu leiden hatten, zerstört durch den Hauch seines Mundes. Vorher kommt er auch. Da reißt er sich aber nicht los. Da freut er sich. Da haben Vater und Sohn Freude. Jetzt, Gott in Christo, durch alle Himmel herunterkommen, bis in unseren Luftbereich, nicht? Entgegen in die Luft, zur Entrückung. Posaune Gottes ist die erste. Alle, die im Scheol noch ruhenden Leiber, nur Leiber der gerechten Heiligen, werden herausgerufen. Und dann die zweite, gleichzeitig letzte Posaune für uns, werden wir, die wir übrig bleiben, verwandelt und dann mit ihnen zusammengefügt bei der zweiten, letzten Posaune. Und dann werden wir alle Zeit beim Herrn sein, entrückt, und zwar bis in die Originalhimmel, außerhalb der Schöpfung. Ist ganz gut, wenn man jetzt auch mal so eine Vorstellung der gewaltigen Ordnungen und des noch gewaltigeren Geschehens, was es für den Herrn bedeutet, dass wir alle aber werden entrückt werden. Was wird hin und her gelehrt und was werden dafür Vorschriften und Satzungen und Bedingungen hineingelegt, wie man weiß was für einen einmaligen Wandel und weiß was alles leisten muss, damit man dann vielleicht doch zur Entrückung kommen könnte. Ne? So, haben wir alle schon gehört. Ich mehrfach. Ne? Dabei ist die Sache so, ich pflege zu sagen, von den Gemeinden, die von Paulus bedient worden sind, war ohne Zweifel die Gemeinde in Korinth die liederlichste. Ihr seid ja noch fleischlich. Ihr seid ja Unmündige in Christus. Euch kann ich nur Milch zu trinken geben. Also unter euch kann ich nur Christus verkündigen als gekreuzigt. Euch konnte ich keine Speise geben und ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Also so beginnt's. Dann sagt er ihnen aber, wir reden aber, liebe Korinther, Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die Verborgenen, was kein Auge gesehen und so weiter. Und der Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. So. Wunderbar. Warum wunderbar? Ne? Er lässt sie nicht einfach liegen in ihrer Unfähigkeit, geistliche Speise genießen zu können, mit Wonne sich das zu begehren, sondern er sagt ihnen, leider ist es so bis jetzt, aber ihr habt wunderbare Dinge, habt ihr zu gut. Und dann ist die Sache mit dem einen, den Paulus dem Satan überliefert hat, zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist errettet werde am Tag des Herrn. Und dann, was in unseren Gemeinden kaum je auch nur angetönt wird, das wird einfach gelesen, der Text, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, ist das nicht das Mahl des Herrn halten und so weiter, einer nimmt Speise des anderen vorweg und so weiter. Nein. Das heißt, Brüder, Korinther, wenn ihr zusammenkommt, heißt das doch nicht, ein Herrenfressmahl wie die Welt zu feiern. Das ist im Griechischen dann. Und dann wird ein frommes Herrenmahl, Mahl des Herrn draus gemacht. Ne? Na ja, so etwas Schreckliches gibt es doch nicht in der Gemeinde Christi. Nein. Ja bitte, der eine nimmt das Essen vor dem anderen vorweg und der Reiche isst sich satt und betrinkt sich, wird trunken und der Arme sitzt hungrig daneben. Begreifen wir den Apostel Paulus, wer so isst und trinkt, also unwürdiglich in maximaler Weise, ja, ist ja kaum vorstellbar so etwas, ne? Aber in Korinth, ne? Was Paulus sagt, der isst und trinkt sich gericht. Das verstehen wir jetzt. Und dann empfiehlt er, aber jetzt, ihr lieben Korinther, jetzt soll nicht jeder aufpassen, ob es bei allen anderen stimmt dann. Sondern ein jeder prüfe sich selbst. Hat jeder selbst vor der eigenen Tür genug zu wischen. Ja. So. Ein jeder prüfe sich selbst und in dieser Weise esse er und trinke. Ja, warum habe ich jetzt das so lang ausgeführt? Lang und breit? Und diesen Korinthern schreibt er, punkto Entrückung, wir alle aber werden in einem Augenblick verwandelt. Halleluja, bin ich dir zuvor gekommen. Ja. Wir alle aber. Entrückung ist genauso eine reine Gnadengabe wie die Gerechtigkeit und die das Geheiligtsein und die Weisheit und die Erlösung, alles Geschenke Gottes. So. Das ist aber schade, dass so ist. Ne? Wir hätten doch gern noch allerhand geleistet und dann uns doch noch einigermaßen schön dem Herrn dargestellt. Dabei singen wir prompt fröhlich drauf los. Gleichzeitig nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und das ist in Ordnung. Ne? Aber bitte innerlich mitmachen. Nichts habe ich zu bringen. Was ist dann los? Leere Gefäße, was macht dann der Herr? Dann füllt er. Und wenn wir es wieder weiter leeren, was macht er dann? Geht es dir je aus? Nicht? Nein. Also, Entrückung. Ganz gewaltig. Wer ist der Kundschafter für den Weg und das Ziel unserer Entrückung? Das sind nicht 12 in Israel ist aber nur einer.
Geistlicherweise gemeint.
Ja, ja, natürlich. Wir sind doch keine fleischlichen Korinther mehr.
Wie? Botschaft.
Warum auch so weit suchen? Wer ist der Kundschafter, der den Weg schon gegangen ist und wieder zurückgekehrt ist und uns gemeldet hat, ich habe Dinge gehört, die der Mensch nicht sagen kann? Stimmt's? Und er geht so weit, dass er sagen muss, könnte sein, dass mein Leib noch dabei war. Könnte aber auch sein, dass der Leib da liegen geblieben ist, während er, nachdem die mich gesteinigt haben und gemeint haben, er sei tot, nicht? Dass der Herr nur Leib und Geist und Seele, nicht? Da durch alles hindurch, wohin? Bis in den dritten Himmel. Also außerhalb der Schöpfung. Ja. Wissen wir aber, ob unser Leib dann dabei ist? Verwandelt dabei. Herrlich, wunderbar. Werden die Engel dann auch zuschauen? Aber da müssen die sich noch Mühe geben, mit ihren blitzartigen Blicken, ne, nachzukommen, sonst sind wir schon weg. Sind wir schon weg. Ja. Ist schon vorbei. Also, herrlich. Jetzt wir haben schon immer wieder das Stichwort, den Ausdruck gehört, überhimmlisch. Eigenartig, das Wort himmlisch kommt bei Matthäus etwa 8 Mal vor und dann noch in Lukas und in der Apostelgeschichte. Und meistens ist die Rede von unserem himmlischen Vater. Himmlischen Vater. Gott als Vater. Und er dann himmlischer Vater bezeichnet wird. Da dürfen wir recht sehen, das haben wir gelernt. Dann ist er nicht der Vater in den Zonen der Schöpfung, sondern im Himmel selbst, im Originalparadies, im dritten Himmel, wo Paulus hingerückt worden ist. Himmlischer Vater. Er ist auch, wie Luther übersetzt, der rechte Vater über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf der Erde. Das ist ja, war ja unser Thema, die Schöpfung als Familie Gottes. Das ist schon der Fall, gewaltig. Aber auf der Ebene als Werk der Hände Gottes, Familie, nicht zeugungsmäßig, aber in der Schöpfung. Gott stellt die richtige, so heißt es im Griechischen, Vaterschaft dar, im Himmel und auf der Erde. Also, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürftet, ehe ihr rufet. Nur ein Wort. Und ich werde erinnert, immer wieder. Meine liebe Mutter lag auf dem Sterbebett. Ich begann zu beten. Lieber Vater, sie unterbricht mich sofort. Arthur, sag, lieber himmlischer Vater. Hat sie recht? Aha. Himmlischer Vater. Unser Vater, wie geht's weiter? Aha. Mustergebet, das nicht nachgeplappert, nach Buchstaben nachgeplappert werden soll, sondern das Normgebet. Beginnt Paulus auch so, ohne unser Vater?
Gepriesen sei der Vater, der uns gesegnet hat mit allen überhimmlischen Segnungen. Bitte. Und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt der Ausdruck, mit dem wir Schwierigkeiten haben, zuerst das zu verstehen. Nämlich, also, himmlisch heißt Uranios und jetzt überhimmlisch, oder Bruder Knoch übersetzt aufhimmlisch, das ist aber nicht gut verständlich, überhimmlisch Ep, Epi heißt auf, Ep oder über, Überhimmel, also als Räume. Und dann, was dort vorhanden ist und was dort geschieht, geschieht in überhimmlischer Weise. Und jetzt haben wir in Epheser 6, in Epheser 6 haben wir die Darstellung oder die Orientierung, dass unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern wieder die Fürstentümer und Gewalten und Geistlichen der Bosheit und der Kosmokratoren, der Weltbeherrscher dieser Finsternis, solange Satan noch Gott und Fürst dieses Zeitalters ist und der Achon, der Anfangsfürst des ganzen Kosmos. Solange ist unser Kampf, das verstehen wir, was im Weltall der Schöpfung die Überhimmel sind, haben wir ja gelernt, gell? Die Wasser über der Feste dort und hier der Thron über der Ausdehnung der Himmel, über den Himmel, die Himmel und aller Himmel, Himmel. Die zwei, hier der zweite Himmel, das sind die Himmel der Himmel. Also Heiligtum und Allerheiligst, wie das die Heiligen der Heiligen sind. Und das ist das Heilige der Heiligen, wie der König der Könige. So ist das das Heilige der Heiligen und das sind die Himmel der Himmel. Also in diesen Zonen, ausgerechnet in nächster Nähe des Thrones Gottes, sind die Mächte da, die gegen die unser Kampf ist. Das sind die Überhimmel in der Schöpfung, im Weltall, im Kosmos. Nicht erstaunlich ist, dass von den, sagen wir mal, rund 25 bis 30 Mal vorkommen dieses Wortes Überhimmel oder überhimmlisch. Sagen wir mal, es seien 30. Kommen 29 Vorkommen nur bei Paulus. Nur Paulus spricht von überhimmlischen Dingen und Jesus an der Stelle, wo er sagt, wenn ihr, jetzt Achtung, wer waren denn die erbittersten Gegner Jesu auf der Erde? Die höchsten Würdenträger des Gesetzes und des Glaubens Israels. Die hohen Priester. Der hohe Priester hat ja Möglichkeit, jährlich ins Allerheiligste zu gehen. Also war der in Gottes Nähe. Und die Leviten, also hier, bis hier, und die Leviten im Heiligtum. Bitte. Leviten waren Gesetzeslehrer, die hohen Priester Eintritt bis ins Allerheiligste und die frömmsten von ihnen allen waren die Pharisäer, ausgerechnet die an nach dem Gesetz hochheiligster Stelle waren die erbittersten Gegner Jesu. Stimmt's also, gegen die ist unser Kampf. Und zwar stellen die im Blick auf die Ratsversammlungen am Thron Gottes da Satan und seine Leute, die Linke und
diese priesterlichen Geistwesen, hohe priesterlichen und levitischen Dinge im himmlischen Jerusalem, die rechte Seite. Und deshalb frage ich immer, von welcher Seite hat der Jesus mehr zu leiden? Von der Seite der Zöllner und Sünder oder von der Seite der ganz Frommen? Dann begreifen wir unser Kampf. Wie die da sich uns gegenüber benehmen, ihre Aufstellung von der Erdoberfläche bis zur Mondbahn, sagt uns, dass Gott hier eine gottgegebene heilige Ordnung, nämlich zwischen ihnen und den Menschen auf der Erde, eingesetzt hat. Das sind Heerscharen, ja, als zum Beispiel das einfachste, vielleicht wunderbarste, die Schutzengel. Schutzengel nicht nur unserer Kinder, sondern der von Gott bestellte Schutzengel begleitet den Menschen, solange er lebt. Wo steht denn das geschrieben, Bruder Mul? Also sind allzumal dienstbare Geister, ja. Ob sie den Menschen da unten dienen oder am Thron Gottes als Cherub Gott dienen. Aber jetzt, Petrus wurde gefangen gesetzt, gebunden, im innersten Gefängnis, Wachposten aufgestellt. Ein Engel kommt, weckt ihn und führt ihn durch die eisernen Tore hindurch und in freien Raum. Was macht er? Er weiß, da ist meine Gemeinde versammelt die ganze Nacht und betet für mich. Schnurstracks geht er dorthin, klopft unten an die Tür, poltert an die Tür. Jetzt erschrecken die oben und senden die Magd Rode, Rose, runter, guck mal, wer da ist. Die kommt runter, macht die Tür auf, erschrickt. Ja, das ist der Petrus. Das ist der Petrus. Und, die macht die Tür nicht auf. Die hat natürlich Angst. Ne? Ich frage, wer ist da? Ich, Petrus, bin da. Melde das oben. Ne? Und vor lauter Freude, die macht, ne? Dass der Petrus da steht. Ne? Macht sie gar nicht auf. Ne? Lässt sie draußen stehen. Zum Glück, sie kommt drauf und meldet der Versammlung, Petrus steht vor der Tür. Jetzt Antwort des Gemeindevorstehers, du Rose. Nee, das ist sein Engel. Wessen Engel? Also gar des Petrus. Ja, wenn Petrus noch einen Engel hat, dann hat Arthur wohl auch noch einen. Naja, dürfen wir die Schrift so lesen? Dann wird's wunderbar. Ganz schön.
Jakob hat ja auch mit Dämonen gekämpft.
Ja. Also das sind dann direkt schon Götter, die das eingreifen. Ja. Also, die Engelfürsten und die Götter über die Nationen, alles das wird bei der Entrückung, wenn der Herr verborgen, wenn er für uns kommt, dann erscheint er nur für uns einen Augenblick und verschwindet mit uns wieder. Das ist Epiphanie, Erscheinung. Parousie heißt Anwesenheit auf der Erde, und der erste Augenblick, wo er kommt, hier in großer Macht und Herrlichkeit, mit allen seinen heiligen Engeln hier und das Weltreich Satans zerstört, das ist Parousie, da bleibt er dann auf der Erde. Und zieht die Nationen vor Gericht und so weiter. Parousie heißt Anwesenheit, ist das Gegenteil von Abwesenheit. Während der Erscheinung, Epiphanie, heißt rasch, plötzlich aufleuchten und wieder weg. Das nur zur Orientierung. Jetzt, wenn Paulus zum Beispiel schreibt, eben das wunderbare Wort, Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet worden mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen. Aha. Also gerade da, wo Gott, ich werde gerade jetzt selber gestoppt, um noch einmal zu erinnern an die Erzählung, an das Gleichnis Jesu, von dem König, der seinem Sohn eine Hochzeit bereitet hat. Wen hat er eingeladen? Natürlich die höchsten Würdenträger, die in göttliche Berufung und in göttliche Berufe hatte, also höchste Würdenträger. Er sendet seine Knechte überall zu den Berufenen, heißt es, hohe Würdenträger. Und was geschieht? Alle lehnen ab, zu dieser Hochzeit zu kommen. Und dann haben wir ja an den Hecken und Zäunen, also die Gibeoniter und so weiter, werden eingeladen, die kommen und werden am Hause des Königs, beim Palast des Königs zuerst ausgezogen und dann gereinigt, gewaschen und dann bekommen sie ein hochzeitliches Gewand und dann ist alles wunderbar und dann fasst Jesus ja zusammen. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Berufene hohe Herrlichkeiten wären gewaltig viele gewesen, aber von Hecken und Zäunen haben sie offenbar nur wenige. Klar, das sind ja ganz, nicht ganze Volksmengen, die da herumliegen an den Hecken und Zäunen, sondern nur eben Einzelne. So. Und nun, mit jedem geistlichen Segen hat Gott uns gesegnet, wo? Ausgerechnet in der Zone der Berufenen, die ablehnen, bei der Hochzeit dabei zu sein. Ist es dann nötig, dass wir hier anzutreten, um hier gegen die stehen bleiben zu können, nicht umzufallen, nicht erledigt zu werden, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes angezogen haben? Wer das bis jetzt noch nicht fertig gebracht hat, im Glauben die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, das ist genau das Gleiche, wie Paulus noch kürzer sagt, zieht den alten Menschen aus und zieht den Herrn Christus an. Dann sind wir mit der ganzen Waffenrüstung Gottes bekleidet. Ist er unsere Gerechtigkeit? Ist er unsere Rettung? Und so weiter. Ist er unser Schild? Gott der Herr ist Sonne und Schild und so weiter. Und so weiter. Alles Herr bist du. Und weil er uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segnung inmitten der Himmel, der Überhimmel, und jetzt kommt für uns noch dazu, er hat uns nicht nur hier gesegnet, also und uns an, regierungsmäßig an die Stelle gesetzt dann, sondern in die Originalüberhimmel, haben wir gelernt. Der Himmel selbst, Originalhimmel Gottes, unendlich, ohne Anfang und ohne Ende, auch räumlich, ne, besteht noch mehr aus Himmeln und aller Himmel als die Modellvorführung im Weltall. Und mit jenen Segnungen sind wir gesegnet. Allen, mit jeder überhimmlischen geistlichen Segnung. Deshalb sind wir fähig, Paulus, wie beginnt denn Epheser 1? Leider gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus. Warum leider? Weil da steht, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Trotzdem wir lesen, ohne Zweifel ist der, der segnet, größer als der gesegnet wird. Dürfen wir, weil wir gesegnet sind, mit jedem göttlichen, geistlichen Segen, sind wir befähigt und Gott wartet darauf, dass auch er einmal die Freude erleben kann, von jemand gesegnet zu werden. Können wir uns das vorstellen? Ja, ja, ja. War Gott in Christo als Jesus der Letzte von allen Menschen geworden ist? Dürfen wir ihn dann segnen? Ist das schon in Ordnung? Ne? Dann weiter. Er versetzt uns zusammen mit Christus inmitten der Überhimmlischen. Geistliche der Bosheit inmitten der Überhimmlischen. Epheser 6, Vers 12. Fürstlichkeiten und Obrigkeiten, das sind die, gegen die unser Kampf ist. An Timotheus schreibt er: Mein Gott wird mich retten für sein überhimmlisches Reich. Ah ja, aber wenn er schon oben war, nicht, dann ist er ganz, darf er ganz sicher sein. Soweit diese Blicke in diese Zonen. Und jetzt noch einmal einen ganz Überblick. Der Himmel, in einem gewissen Sinne sogar prophetisch gesehen. Erstens, die gesamte Schöpfung bildet den Wohnraum für Geistwesen, Engel einerseits und Menschen. Gesamtwohnraum der Himmel und der Erde. Die Himmel, die Ausdehnung der Himmel, nur für Geistwesen reserviert. Und nur unsere Erde für Lebewesen mit einer Seele, Mensch und Tier. Bitte, wir haben keine großen Schwierigkeiten mehr, ne? Das zu sehen, verstehen und dem Herrn glaubend abzunehmen, nachdem wir die Skizze gesehen haben, positiver Pol, Thron Gottes im Himmel oben, negativer Pol, unsere Erde, und in dieser Bipolarität liegen alle hochgespannten Kämpfe und Bewegungen im ganzen Weltall. Es seien Lichtstrahlen, Kraftwirkungen elektromagnetischer Art oder Kämpfe unter den Geistern, alles verläuft in diesen gekrümmten Bahnen und Feldern und so weiter. Ein Riesenwohnraumgebilde, und dieses Wohnraumgebilde nennt das Neue Testament die Oikumene. Der Begriff Oikumene, Oikos heißt Haus im Griechischen, und Oikumene heißt Wohnraum. Also, unter Oikumene versteht das Neue Testament die ganze Schöpfung als Wohnraum. Bitte. Ganze Schöpfung als Wohnraum. Nur unsere Erde für den Menschen. Oikumene. Thron, ja. Die Himmel sind mein Thron und die Erde Schemel meiner Füße. Kurz, bündig. Zwei Brennpunkte, zwei Pole sind hier genannt. Und ich frage ja immer wieder, wie viel Raumumfang oder Kubikkilometer braucht ein Pol, um als Pol wirken zu können? Antwort: gar nichts. Der ist einfach da, wo Gott ihn hingesetzt hat und wirkt. Jetzt werde ich eingeladen, mich und uns alle zu trösten. Wir haben gehört, eine unsichtbare, keinen Raum benötigende Zentrale, genannt ein Pol, elektromagnetischer Pol, und beherrscht alles ringsum. Nichts, kein Raum, unsichtbar, nichts. Und was für Leute hat Gott auserwählt, die nicht sind? Jetzt kommt der Trost. Liebe Geschwister, es genügt einfach, dass wir da sind, wir nicht sind.
Und dass wir, das, was Gott aus uns gemacht hat und was wir sind, ist unsichtbar. Und der neue innere Mensch braucht gar keinen Raum. Es genügt, dass der da ist, und dann strahlen Wirkungen ringsum aus, beherrschen die Situation. Gibt es so etwas? Ja. Jesus brauchte nur dazustehen und zu fragen, wen suchet ihr? Jesus von Nazareth, der braucht nur sagen, Ego. Ich bin's. Was passiert? Die ganze Gesellschaft fällt rücklings zu Boden. Das ist die Gegebenheit. Da ist Jesus das Modell für die Aussage, wir sind mehr als Überwinder. Wir brauchen uns gar nicht anzustrengen, wir brauchen einfach da zu sein und das, was Gott aus uns gemacht hat, wirken zu lassen. Dann fällt alles um. Bitte?
Wenn der Herr kommt, der Stein, der sich losreißt, er braucht nur zu kommen.
Hauch seines Mundes und alles weg. In einem Augenblick.
Das sind die Kräfte, die Gott uns geschenkt hat. In Christo Jesu.
Also jetzt haben wir den Begriff Oikumene gehört. Wohnraum, Gebilde. Himmel und Erde. Zweitens. Die gesamte Bewohnerschaft jetzt. Und die ganze Aufschmückung des erschaffenen Weltalls nennt die Schrift den Kosmos. Kosmetik, was heißt denn das? Was heißt das? Schminke?
Nein.
Also das Schminke ist Liederlichste in der Kosmetik. Ja. Nein. Alles geschmückt, Schmuck, reizend, herrlich, schön. Auszustatten. Das ist Kosmos. Kosmos umfasst die ganze Schöpfung in der Ausschmückung der Wohnräume und der, vor allem der Bewohnerschaft. Kosmos. Also wenn wir lesen, der Kosmos ist Feindschaft wider Gott. Ja, doch nicht die Wohnräume, die Himmel und die Erde sind doch nicht Feindschaft wider Gott, sondern die Bewohner, ne? Alles, was da drin eben das Lebendige da drin. Gesamtbewohner, Engel in den Himmel, auf der Erde der Mensch, bilden den Kosmos. Die Bewohner der Himmel werden durch Metalle dargestellt und die Bewohner der Erde mit Töpferton. Kosmos. Alles, was Gott nun in seinem Wohnraumgebilde der ganzen Schöpfung und der Ausstattung, dem Schmuck und den Bewohnern zur Darstellung gebracht hat, hat er nun einen Zeitplan erstellt. Beginn mit Grundlegung der Schöpfung, erster Spatenstich. Bitte Kassette wenden.
Durch Jesus Christus, ließ Gott gleichzeitig den Begriff Zeit entstehen und laufen. Die Zeitalter. Und diesen Begriff nennt die Schrift, das kennen wir auch, Chronos, Chronologie. Chronos. Wir haben vor uns Ökumene, Schöpfung als Wohnräume, Kosmos, die Geschöpfe, die lebendigen Wesen, der Ausschmuck und jetzt noch Kronos, den Zeitablauf, den Gott für Himmel und Erde und ihre Bewohner bestimmt hat. Das ist drittens, zeitlicher Ablauf, Äonen, Haushaltungen, Siebnerzeiten und so weiter. Viertens, haben wir gelernt, Gott allein
bewohnt und beherrscht die Unendlichkeit. In einem unzugänglichen Licht, in welches wir aber schon hineinversetzt worden sind. Ich darf darin daran erinnern oder darauf hinweisen. Es ist schön, der Herr hat Freude, wenn wir beten, Herr, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, wir danken dir, bist du in unserer Mitte. Wir dürfen noch weitergehen. Herr, wir danken dir, dass du nicht nur in unserer Mitte unter uns bist, sondern dass du in uns bist und wir in dir und samt dir verborgen in Gott, unserem himmlischen Vater. Das ist ein wenig mehr? Nein, viel mehr. Fünftens, das, was gläubige Wissenschaftler ablehnen, das Weltall bestehe in einer gottgegebenen Stockwerksordnung. Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Oder noch größere, oder noch kleinere, mehrere Unterteilungen, wie wir gesehen haben. Fünftens, das Stockwerksgefüge im erschaffenen Weltall. Wobei die biblischen Begriffe oben und unten, Höhe und Tiefe doch eine so gewaltige Rolle spielen. Und da soll es keine Ordnungen geben in Höhen und Tiefen und oben und unten. Wir haben ja von unserer Erde aus es leicht und jedes Kind begreift und praktiziert das spielend, nämlich eine vierte Dimension. Unsere Erdoberfläche ist eingeteilt in Längen- und Breitegrade. Und alles, was von unserer Erdoberfläche einwärts geht, also abwärts geht, ist Tiefe. Und alles, was von unserer Erdoberfläche weggeht, ist Höhe. Haben wir Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Das ist nicht nur so, jetzt einfache Tatsache, sondern hier mit diesen einfachsten Tatsachen arbeitet jetzt der Geist Gottes in gewaltigen geistlichen Werten. Höhe und Tiefe. Unten und oben. Ein Unterschied, ob ein Geist von unten kommt oder von oben. Sechstens, wir haben gesehen, die Ausdehnung der Himmel, oder Luther übersetzt die Feste der Himmel, die Gott zwischen Wasser unten und Wasser oben eingefügt hat, dass diese Wasser unter der Feste die Lebewesen sind zwischen Erdoberfläche und Mondbahn. Und da durften wir ja hören von wissenschaftlicher Seite, dass zwischen Erdoberfläche und Mondbahn, die etwa 7 Sphären sind, Troposphäre, Stratosphäre, Ionosphäre und so weiter, und ausgerechnet bei der Mondbahn beginnt der freie Weltraum. Bitte schön. Wasser unter der Feste sind die Lebewesen und Wasser über der Feste, wir haben geredet, du bälgst deinen Thron in den Wassern, inmitten der himmlischen Heerscharen. Die großen Wasser sind Heerscharen, Sprachen von Engeln und Menschen. Siebtens, wir haben die Stufenordnung der Engel kennengelernt, im Psalm 148, nicht nur von Göttern, Kosmokratoren, Erzengel, Cherubim, Seraphim, Fürstentümer, Könige, Herrscher und so weiter, sondern die Stufenordnung haben wir im Psalm 148 gesehen. Die Engel, ja,
der Menschen, also die Schutzengel der Kinder, nehmen wir mal das Primitivste, bis hierher, dann die Heerscharen sollen Gott loben, hier, die Heerscharen, Stratosphäre, und dann lobt ihn alle ihr leuchtenden Sonne, Mond und ihr leuchtenden Sterne, und dann ihr Wasser, die ihr oberhalb der Feste seid, und ihr Himmel, der Himmel, sollt ihn loben. Wunderbare, nicht nur Stockwerksordnungen, sondern da sind immer andersartige Geistwesen, Metalle, ne, durch Metalle dargestellt, die ihre besonderen Funktionen in ihren Etagen von Gott zugeteilt bekommen haben. Engel in Stufenordnungen, achtens, und es kommt, in all dieser Schöpfung ein unendlicher Reichtum von der Weisheit Gottes, ersonnenen, erdachten, wenn auch vergänglichen, nach wunderbaren Naturgesetzen. So. Die bedient werden von den dienstbaren Geistern. In den Großstädten gibt es verschiedene Verwaltungsabteilungen. Zum Beispiel das städtische Lichtwerk, oder wie heißt das? Elektrizitätswerk. Ne? Und dann das Gaswerk. Und dann das Heizungsbüro. Ne? Das Wasserwerk. Die Feuerwehr und alles Mögliche. Was?
Das Bauamt.
Hallo, das Bauamt nicht vergessen. Aber. Das sind dienstbare Geister, die alle diese sachlichen Dinge, also Wunderordnungen der Gesetze Gottes in der Schöpfung im Weltall, ja, verwalten, betreuen, bedienen. Ja. Aber nur dem Menschen ist es gegeben, der vorerst von allem nichts weiß und damit Bedienung überhaupt nichts zu tun hat vorerst, ne, die Dinge zu suchen und zu finden. Das sind unsere Erfinder. Zu suchen, dann Kulissen oder Decken wegnehmen können, und dann sind sie Entdecker. Erfinder, Entdecker. Aber jetzt kommt die auf null reduzierende Tatsache bei Erfindern und Entdeckern. Was bist du oder was hast du, oh Mensch, das du dir selber gegeben hast, das dir nicht gegeben, geschenkt worden ist? Erstens, der Erfinder hat ja nur gefunden, was schon da war. Zweitens, immer noch beim Erfinder, und dass er die Fähigkeit hatte, auf die Suche zu gehen und dann etwas zu finden, dann sage ich, das hat er sich ja auch nicht gestohlen. Auch das ist ihm gegeben. Also was bleibt an wirklicher Ehre für irgendein Geschöpf? Null. Ist die Empfehlung Jesu also in Ordnung, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf mich? Nein, zuerst habt ihr was zu tun. Der verleugnet sich selbst. Was heißt das auf Deutsch? Der Sprecher, ich bin nichts in mir selber. Und der Entdecker, der hat ja nur entdeckt, was auch schon längst da ist, und dass er die Decke wegnehmen konnte, ist ihm auch gegeben. Eigene Ehre, null. Wunderbar. Dabei sind natürlich die Dinge verwaltenden Engel wie beteiligt bei Deckenwegnahmen und Erfindungen. Inspirierend. Inspirierend. Dass erst nach 6000 Jahren, da der Mensch den Acker pflügte mit einem Joch Rinder, 6000 Jahre lang, seit dem Fall Adams, genügend
vier, fünf Jahrzehnte, sagen wir ein halbes Jahrhundert, Atom, Elektronik, Computer, Biologie, die ganze Sache fliegt senkrecht in den Weltraum hinaus. Innerhalb weniger Jahre. Was ist das gegen 6000 Jahre? Damit die Schrift erfüllt werden kann, dass Gott in seiner Barmherzigkeit eine abgekürzte Sache macht, damit wirklich alles ganz rasch gehen kann. Wunderbar. So. Wir haben jetzt nochmal einen Überblick gewonnen und dürfen diese Stunde schließen.
Ende der Wortdienste von Bruder Arthur Muhl, Zürich, über das Thema Die Ordnungen der Himmel. Weiteres Band leer.